Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 284. Es ist der 28.02.2021. In der heutigen Folge sind mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Eugen.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wir beginnen unsere Folge mit den Hörerfragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
So, und da haben wir diverse Fragen bekommen. Unter anderem einmal hat uns der Christopher eine E-Mail geschrieben. Sehr geehrte Box-Podcastler, seit geraumer Zeit lausche ich regelmäßig Ihrem durchaus unterhaltsamen Box-Podcast. Ich schreibe diese Zeilen, da ich es begrüße, dass Sie für die Fans des professionellen Boxsports den Box-Podcast ins Leben gerufen haben. Dass nicht immer alle Ihrer Diskussionsbeteiligten alle Kämpfe eines Wochenendes gesehen haben können, mag sein, obwohl ja in der Beschreibung der Besprechung alle Kämpfe angekündigt wird. Im obigen Box-Podcast 283 haben sie damit allerdings übertrieben, denn weder hatten sie sich die Zeit genommen, sich allseits angekündigten Universum-Hauptkampf bei der Übertragung anzusehen, noch den Kampfabend in Russland mit dem Hauptkampf Schudinov gegen Schilemba. Den Match- und Kampfabend scheint auch niemand von ihnen auf DAZN komplett gesehen zu haben. Von dem Kampfabend in Bolton ganz zu schweigen, der komplett frei auf YouTube zu sehen war. Der Kampfabend in Russland lief auf dem frei empfangbaren russischen Sender REN-TV zur besten Sendezeit. Um meines bescheidenen Erachtens überhaupt mitreden zu können, ist jedenfalls derzeit im Übrigen ein DAZN-Abo unausweichlich. Wenn Sie die Kämpfe nicht gesehen haben, ist die Diskussion darüber ohne Grundlage. In beidseitigem Interesse des Erhaltens Ihres interessanten Formates hoffe ich, dass Sie beim nächsten Mal die ohne Probleme und ohne erheblichen Kosten empfangbaren Kämpfe angesehen haben. So, Christoph, erstmal vielen Dank für die E-Mail. Kritik ist angenommen, aber wir können, wie gesagt, nicht immer alle Kämpfe gucken, weil wir auch ein Leben haben. Klar, auch manche Kämpfe davon sind frei empfangbar. Aber ich gebe zu, ich muss nicht immer unbedingt eine komplette Boxgala sehen, wenn mich nur davon der Hauptkampf interessiert. Des Weiteren konnten wir manche Kämpfe gar nicht sehen. Zum Beispiel Samira hatte das ja in der letzten Folge auch erwähnt, dass sie sich die Fightcard auf Bild Plus angucken wollte, aber die Übertragung nicht funktionierte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stimmt Samira?
Ja, genau. Und das liegt ja dann auch nicht an mir. Ich habe es halt zufällig gesehen, dass, also es wurde auch nicht darüber informiert, dass die Vorkämpfe kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Universum laufen würden. Also das habe ich gar nicht mitgekriegt, das habe ich auch nicht per Pressemitteilung gelesen. Das heißt, das habe ich zufällig mitbekommen. Das habe ich mir dann auch sofort angeguckt und dass die dann ihre eigenen Events kurz danach löschen oder den Stream, beziehungsweise weil sie gegen Urheberrecht verstoßen und sich kein anderer das mehr angucken kann, dafür können wir ja nichts. Und ich hatte ein Bild Plus-Abo, ich konnte mir den Hauptkampf nicht angucken. Ich glaube, das war ein technisches Problem. Andere konnten das. Es ist geladen, es ist nichts passiert. Ich konnte es nicht an dem Tag sehen, ich konnte es auch nicht einen Tag später sehen. Den Hauptkampf konnte ich nie sehen. So. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich konnte auch andere Videos sehen, die bei Bild Plus zu sehen sind. Aber das war irgendein technisches Problem. Deswegen hat der Hörer da nicht so genau zugehört, weil das habe ich ja letzte Folge schon alles so erwähnt.
Nichtsdestotrotz, und den Kampf auf REN-TV, das ist uns einfach durchgegangen, dass man den da so in einem Online-Stream auf Russisch gucken konnte. Aber ja, wir sind Fans, wir sind ganz normale Leute, das ist nicht unser Beruf, wir können nicht auf alles eingehen. Bei manchen Sachen wollen wir das auch nicht, ganz offen gesagt.
Na, auch wenn das mein Beruf ist, gucke ich mir nicht alles an. Also wir werden ja nicht pro Kampf bezahlt. Also ich meine,
wir werden gar nicht bezahlt.
Wir werden gar nicht bezahlt und es geht ja auch darum, dass wir wollen ja einfach die Hörer sehen. Wir wollen die Hörer eigentlich auch eher so informieren in der Vorschau und im Rückblick. Wir suchen uns halt für uns die interessantesten Kämpfe aus, über die wir vorstellen wollen oder die wir einfach nur erwähnen wollen, dass sie stattfinden, um halt die Box-Fans darauf hinzuweisen, dass sie gucken sollen. Das heißt nicht, dass wir über jeden Kampf, der in der Vorschau oder im Rückblick steht, eine Stunde reden, weil dann würde unser Podcast 10 Stunden gehen. Also das haben wir halt auch aus Zeitmangel. Robert hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir uns ein bisschen beschränken, was auch gut ist und was nach der Statistik auch dafür spricht, dass wir halt so immer uns im Stundenbereich so einstündig so maximal aufnehmen, bisschen mehr, bisschen weniger, aber dass wir halt nicht ausufernd reden. Das geht auch darum eher so.
Ich denke, dann dürfte die Frage beantwortet sein. Klar, natürlich, ich fände es aus Fansicht natürlich auch viel toller, wenn wir auf alles Mögliche eingehen könnten, aber wir sind alles Leute weit über 30, die ein Leben haben. Das funktioniert leider so nicht immer. Von daher, hab bitte Nachsicht. Wir können nicht auf alles eingehen. Wenn ihr allerdings zum Beispiel wisst, dass zum Beispiel jetzt ein Kampf demnächst ansteht, den vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, aber der interessant sein könnte, weil da eine Brisanz drin steckt, die vielleicht sich nicht jedem erschließt, schreibt uns das ruhig, wenn wir wissen, dass da ein Kampf ist, von dem wir selber nicht wussten, dass der interessant sein könnte. Dann gucken wir uns den auch an. Und dann besprechen wir den auch.
Ja, gerne. Oh,
auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch an Nachrichten, an Fragen bekommen? Wir haben bei YouTube eine Nachricht bekommen von Blünti. Könntet ihr in der nächsten Folge vielleicht mal auf die Frage eingehen, wie viel Boxer verdienen? Oh, das ist eine Frage, die werden wir jetzt, also wenn wir sie gut beantworten wollen, müssten wir daraus eine ganze Folge machen. Ich denke, das sollten wir vielleicht sogar tun. Das nehmen wir dann in die Liste mit auf, wenn mal wieder nichts los ist. Aber ist halt die Frage, wie viel verdienen Boxer? Boxer in Deutschland, Boxer auf deutschen Undercards, die Großverdiener, ist eine gute Frage. Also ich denke, um die wirklich adäquat zu beantworten, sollten wir darüber eine ganze Folge machen.
Ja, die Bandbreite ist da halt enorm, ne? Weil die Superstars, die verdienen halt schon verdammt viel Geld, aber danach geht's halt schon recht schnell bergab, ne? Es geht halt von ganz viel Geld verdienen bis ganz viel Geld reinstecken, wenn man ganz unten ist, dann bezahlt man halt mehr oder weniger für das Boxen selber. So wie auch für den Podcast selber bezahlen. Ne?
Vielleicht sollten wir das mal machen, mal jetzt einen Aufruf auch mal starten. Wenn da draußen irgendwelche Firmen sind, die uns unterstützen möchten, wir machen auch Werbung, viele Podcaster machen das. Und wenn ihr wollt, ich spreche euch die sämtlichen Scheiß ein, weil ich Tenaman Herrenbinden läuft bei mir.
Oder
wenn es Boxsport-spezifische Sponsoren wären, weil sich ein Sporthersteller, Artikelhersteller oder so, sagt, der würde uns unterstützen, klar, warum denn nicht? Dann würde sich das hier ein bisschen rentieren und wir könnten vielleicht sogar ein bisschen mehr auch mit dem Geld dann machen, zum Beispiel uns diverse Abos von anderen Anbietern kaufen, dass wir uns dann auch Kämpfe angucken können.
Ja, für sowas sind wir auf jeden Fall offen. Um nochmal auf die Frage kurz zurückzugehen, auf die Hörerfrage. Wir hatten, glaube ich, ich hatte mich kurz mit dem Hörer da bei YouTube geschrieben davor. Da ging es dann halt auch so ein bisschen um die deutsche Boxszene, weil ich glaube, er hatte sich dann auch auf die deutsche Boxszene bezogen so mit der Frage. Aber das kann man natürlich trotzdem im größeren Umfeld beantworten, weil er nicht so wusste, dass also wie schlecht die Bezahlung geworden ist, beziehungsweise manchmal bei manchen Leuten schon immer war, aber auch jetzt natürlich mit der Krise und weil der Boxsport einfach nicht mehr relevant ist, wie wenig eigentlich noch Profiboxer heutzutage verdienen, gerade wenn die jetzt nicht mehr irgendwie großartig präsent sind. Und das, ich glaube, das wird viele Leute schocken, also manche verdienen da fast gar nichts, das muss man einfach mal so sagen. Die machen da fast, entweder ist es bei vielen 0-0-Geschäft, wenn du nicht bei den großen Box-Promotions unter Vertrag bist. Also das wird viele schocken auch, was die manchmal für Angebote und so kriegen. Also ich habe mich da schon ein bisschen informiert, aber das ist zu viel. Ich würde es auch eine ganze Folge machen und das wird sehr spannend werden. Also große Gehälter kann man gut recherchieren, so Arthur Abraham und so, natürlich Henry Maske früher, die also gingen die Millionen so. Aber die meisten halt, die dümpeln da weit, sehr weit unten rum, sagen wir mal so.
Zu weiteren Fragen, da hat uns der Kim eine ganze Ladung an Fragen geschickt. Wer gewinnt einen Fight zwischen Henry Maske und Thomas Adamek?
Schwierig, ne? Also er hat genau genommen drei Fragen gestellt, ne?
Ja, das genau, ist die erste Frage.
Genau, Henry Maske, Thomas Adamek, schwer zu sagen. Ich würde persönlich Thomas Adamek da knapp vorne sehen. In seiner Prime natürlich, ne? Nicht in die ältere Variante gewinnt natürlich nicht mehr gegen Maske, aber ich glaube, Adamek in der Prime war schon fürchterlich unangenehm zu boxen. Aber das ist schwierig zu sagen, aber tendenziell bin ich da pro Adamek. Und die anderen beiden Fragen, die ihr gestellt habt, einmal Michalczewski gegen Adamek und Cleverly gegen Hugo Hernan Garay. Aber Michalczewski gegen Adamek ist wirklich eine gute Frage, wer da der stärkere Mann ist. Aber auch da finde ich, gerade Darius war ziemlich unberechenbar. Und ich glaube, nach Punkten wäre wahrscheinlich Adamek schon der Sieger, aber es kann natürlich, aber es wäre brutal und fürchterlich hart gewesen. Glaube ich, beide in der Prime, weil beide ja durchaus dem Brawl nicht abgeneigt waren. Und ich glaube, das wäre eine ganz verheerende Schlacht gewesen zwischen den beiden. Richtig hart. Karriere verkürzend und keine Ahnung, wer da gewinnt. Also ich finde, Michael Szewski, Adamek, das ist ganz schwer zu sagen, wer da gewinnt. Ähnlich bei Cleverly gegen Garay finde ich das auch nicht unbedingt einfach zu sagen, wer da gewinnt. Also hätte ich gerne gesehen, beide oder alle, eigentlich alle drei Kämpfe. Also aber es ist super, super schwer da irgendwie klaren Favoriten zu sehen, insbesondere bei Michael Szewski, Adamek und Cleverly gegen Garay. Ich bin da echt ratlos, was das angeht, wer da gewinnt.
Wahrscheinlich tagesformabhängig auch einfach, ne? Wer da in der besten Form ist, so.
Sonst kannst du uns, Kim, ja schreiben, wenn du da vorne siehst. Das wäre vielleicht auch nicht interessant. Uninteressant.
Genau. Das interessiert mich gar nicht. Nein. Nein, nein, schreib ruhig. Das
Genau.
war jetzt nur ein Scherz. Gut. Dann schließen wir die Hörerfragen ab und kommen zum Rückblick aufs vergangene Wochenende. Nochmal. Zum Rückblick aufs vergangene Boxwochenende.
Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da fangen wir das Wochenende an. Und das fand in Neuseeland statt, in der Spark Arena in Auckland. Da fand eine Veranstaltung statt von Matchroom, DiBella und Duco Events. Und in dem Hauptkampf kämpften um den WBO, also den vakanten WBO Oriental Heavyweight Title, Joseph Parker gegen Junior Farr, beides Schwergewichtsboxer aus Neuseeland, beide polynesischer Abstammung. Beide Boxer standen sich als Amateure schon gegenüber. Junior Farr hatte damals Parker auch eindeutig besiegt als Amateur. Das war mir in der letzten Folge gar nicht mehr so auf dem, ja, nicht so auf dem, hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt, hat uns auch ein Hörer darauf hingewiesen. Vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, diese Veranstaltung, die hatte, also ich habe, wann war das? Am Samstag, ich lag noch ein bisschen, mittags noch ein bisschen im Bett und ich dachte, oh, Moment mal, gleich kämpft doch der Joseph Parker. Muss ich ja noch einen Stream finden. Handy rausgeholt, geguckt. So, Moment, der kämpft doch bei Matchroom. The Zone angemacht und schau an. Ah, wird übertragen. Hab eingeschaltet. Und da fing gerade dann die Übertragung, habe ich gerade reingeschaltet, wo sich die Samoaner im Ring versammelt haben, um die Nationalhymnen von Samoa und Neuseeland zu singen. Das heißt, die Undercard habe ich jetzt nicht gesehen. Aber diese Veranstaltung selber, das war für mich wie so ein Blick in die Vergangenheit, wo es noch schön war. Eine volle Halle. Keiner musste Mundschutz tragen. Alle waren so gut gelaunt. Und es war ein schöner Boxkampf gewesen. Denn, muss man ja sagen, Neuseeland ist ja, glaube ich, mit Australien einer der wenigen Länder, die so gut wie Covid-frei sind. Und deswegen können die sich auch solche lockeren Maßnahmen halt auch erlauben, dass da einfach keiner Mundschutz tragen muss. Allerdings sieht man halt auch anhand der Undercard, sämtliche der Gegner, die da angetreten sind, sind auch in Neuseeland beheimatet oder leben dort. Von daher finde ich in Anbetracht für ein Land, das nur, glaube ich, 5 Millionen Einwohner oder so hat, finde ich das schon eine echt beachtliche Ansetzung, muss man sagen. Kommen wir mal auf den Kampf selber zu sprechen. Joseph Parker gegen Junior Farr. Ich habe in der letzten Folge ja, glaube ich, mit einem Punktsieg von Parker gerechnet. Damit habe ich soweit auch richtig gelegen. Allerdings fand ich es dann doch schon krass, wie sehr Junior Farr, der 19 Kämpfe hatte und 10 K.O.s vorher hatte, also eine sehr überschaubare K.O.-Quote, wie physisch stabil der doch gegen Joseph Parker wirkte und Parker irgendwie ihm gar nicht so richtig hart zusetzen konnte. Er hat ihm zwar in den späteren Runden einen guten Cut verpasst, der auch öfters mal aufgegangen ist, aber so wirklich physisch beeindrucken konnte Parker den in meinen Augen viel größer wirkenden Junior Farr. Offiziell, also laut Boxrec, trennen die beiden, glaube ich, nur 3 oder 4 Zentimeter. Ich muss mal kurz nachgucken.
3 Zentimeter,
Ja,
glaube
also
ich.
wirkte der nicht auch für dich irgendwie deutlich größer?
Ja, er wirkte viel größer und auch breiter. Also auch der Oberkörper und so, ne?
Gut, da lagen 10 Kilo zwischen. Die können sich natürlich dann schon bemerkbar machen. Aber er hat halt auch eine unheimlich große Reichweite im Gegensatz zu Parker. Und er wirkte halt deutlich größer, finde ich. Und nicht nur 3 Zentimeter größer.
Ja, das stimmt ja auch oft nicht mehr, was bei Boxrec steht. Ne? Das ist ja nicht immer so, glaube ich, ganz adäquat. Ja, er wirkte für mich auch
größer. Und du hast natürlich noch den Umrechnungsfehler drin, wenn du halt von Zoll auf Zentimeter umrechnest.
Ja, 1,93 ist ja eigentlich auch schon recht groß, ne? Und dann 1,96 hört sich jetzt der Unterschied nicht so krass an, aber am Ring sah es auf jeden Fall anders aus, ja. Mhm. Also der physisch stärkere Boxer war auf jeden Fall Junior Farr.
So wirkte es jedenfalls. Interessant war jetzt, also der Kampf, finde, die beiden haben sich nicht viel geschenkt. Also die haben beide gut Gas gegeben. Farr war jetzt, fand ich, hat so eine, ich will es jetzt nicht eine Klitschko-Technik nennen, aber wenn Parker.
Doch, auf jeden Fall.
Ich will es nicht ganz so nennen, weil, weil Klitschko hat eins nicht gemacht, was Farr gemacht hat. Und zwar, wenn er geclincht hat, konnte er immer noch im Infight kämpfen. Klitschko hat das immer komplett unterbunden. Hat einfach dann nichts gemacht. Während Farr durchaus immer noch mal ein paar Haken angebracht hat.
Ja, aber sein Stand war, also ich dachte auch so, hat er mit Klitschko Sparring gemacht oder so? Also von Wladimir hat er auf jeden Fall seinen Stand, wie er es steht, wie er seinen Jab, seine Führhand bewegt, dass er immer so damit so rumschwingt und dann so ein bisschen nach hinten gelehnt steht. Also das war auf jeden Fall von Klitschko. Also mich hat es auch komplett an ihn erinnert. Also es war richtig verrückt so. Also nicht alles, aber sein Stand ist auf jeden Fall sehr von Wladimir Klitschko inspiriert, würde ich mal sagen.
Ineffektiv war es jedenfalls nicht.
Nee, also es war ein sehr enger Kampf. Also Junior Farr hat Joseph Parker schon vor einige Probleme gestellt, muss man so sagen. Also es waren sehr, sehr viele enge Runden. Also es waren knappe Runden, es waren sehr wenige Runden, wo jemand sich sehr klar was gesichert hat. Ich finde zum Beispiel die zweite ist schon unausgeglichen gewesen. Kannst du die beiden geben so. Dann auch die fünfte eng so. Ich fand, dass Joseph Parker ein bisschen besser begonnen hat so, obwohl die zweite halt dann unentschieden war. So, da wurde Farr dann wieder besser. Die nächsten bis zur vierten hat bei mir alle Parker. Dann kam Junior Farr so ein bisschen rein. Aber ich musste mich echt so entscheiden so. Aber ein bisschen, ich finde, dass Joseph Parker präziser geboxt hat, präziser mehr getroffen hat dann, dass er der präzisere Boxer war und deswegen leicht dann manchmal vorne lag. Aber ich habe ein sehr enges Ergebnis, also wirklich eng. Mhm. So.
Da können wir dann direkt auch oft drauf eingehen. Die offiziellen Scorecards waren 115-113 für Parker, 117-111 für Parker und 119-109 für Parker. Also da tut sich bei mir auch eine ziemliche Diskrepanz auf. Ich finde, Parker, ja, hat gewonnen, aber nicht mit 119-109 und auch nicht mit 117-111. 115-113, finde ich, ist ein gutes Ergebnis. Da kann man mit leben, weil ich finde nicht, dass, vor allem 119-109, das wäre ja so, als wär Farr vollkommen unterlegen gewesen. Und das war ja definitiv nicht.
Man musste jede enge Runde halt dem, also Parker geben, ne? Dem der den größeren Namen geben, sagen wir mal so. Dann kann es vielleicht auch so hinkommen, aber so klar war das halt nicht. Also ich hab den Kampf 115-114 gewertet und ich habe halt eine Runde unentschieden gegeben, ne? Wenn du die dann natürlich Parker gibst, so als Heimboxer oder halt der größere Namen, bla bla bla, der andere ist ja quasi auch Heimboxer, aber er macht das Event nicht. Mhm. Aber es war schon echt eng und ich finde auch, dass es nicht ausgeschlossen war, dass Junior Farr den Kampf hätte gewinnen können. Also ich finde, manchmal hat er sich ein bisschen zu viel auch zurückgehalten, auch in der vierten Runde so unnötig, weil von seinem Stil hätte er Parker besiegen können eigentlich. Also er hat ihn echt gut abgeklammert, er hat immer unterbunden, ne? Das war ja das, was du gesagt hast. Er hat ihn echt gut abgeklammert teilweise, dann sich manchmal auf ihn raufgelegt mit seinem Gewicht und so. Er hat ihn schon echt so Kraft genommen quasi. Parker sah jetzt, finde ich, auch nicht so ganz so fit aus. Also er war schon fit, aber ich habe ihn schon mal fitter gesehen, sagen wir mal so. Also körperlich, finde ich, war er schon mal besser in Form. Aber, also mich hat Junior Farr echt, also mir hat er echt auch gefallen, so als Boxer, so Schwergewichtler, ist kein schlechter Mann. War echt ein sehr guter Kampf auf Augenhöhe. Natürlich finde ich, dass auch Joseph Parker auf jeden Fall hätte Junior Farr zu wenig gemacht, um den Kampf zu gewinnen, auch zu bekommen. Das ist einfach so. Da hat so das Quäntchen immer gefehlt in jeder Runde, dass du denkst, ja, die Runde hat er auf jeden Fall, da war er besser so. Es war ein bisschen zu wenig immer, ganz wenig. Mhm. Hätte mehr machen müssen, aber es war echt, also ansehnlich. Ich fand beide gut so, ich war begeistert so. So eine Kämpfe will man sehen.
Ja, also das war auch wirklich auf einem sehr guten Niveau gewesen. auch die ganze Veranstaltung so drumherum, was ich da gesehen habe, auch mit den Einspielern, das war ziemlich gut gewesen, das hat mir sehr gut gefallen. Also der Show-Aspekt beim Hauptkampf, das hat mir sehr gut gefallen. Die Undercard habe ich jetzt nicht gesehen, hast du die gesehen?
Ja, ich habe ein bisschen was davon gesehen. Ich habe mir noch John Parker angeguckt.
Ah, der Bruder von ihm.
Ja, genau, sein Bruder, Egelani Taito. Ja, das war ja ein sehr einseitiger Kampf. Der Bruder boxte auch ganz anders. Ich meine, der hat jede Runde dann gewonnen nach Punkten. Ist eher so, wie soll man sagen, er ist natürlich Halbschwergewichter, aber er kann eher so auch so ein bisschen so eine gefühlte Schlägerei boxen, so ein bisschen. Also ich finde, der Stil unterscheidet sich schon, er steht auch ganz anders. Joseph Parker boxt irgendwie europäischer, würde ich einfach mal so sagen, vom Boxstil her. Aber er ist auch nicht schlecht so, ist auch physisch stark und kann man sich auf jeden Fall geben. War jetzt nicht so lang, waren ja nur 4 Runden, hat er klar gewonnen. Und sonst der einzige Kampf, der noch so ein bisschen über den man halt reden kann, weil das Ende halt so ein bisschen merkwürdig war der Kampf von diesem riesigen Cruisergewichtler, 1,98, David Nika, gegen Jesse Mayo. K.O. in der ersten Runde hat David Nika gewonnen, aber es war halt, also der andere Gegner war auch nicht austrainiert, muss man sagen. Man hat schon gesehen, dass er der bessere Boxer ist, der das auch ernster nimmt, dass der andere halt zum Verlieren da untrainiert ankam. Aber im Gefecht dann in der ersten Runde kam es halt dann zum Innenhand-Hinterschlag auf den Kopf von Nika auf jeden Fall. Und Jesse DeMayo hat das natürlich als Anlass so ein bisschen genommen, ist dann halt runtergegangen, hat gedacht, dass er vielleicht den Kampf so gewinnt, weil das natürlich ein ungerechtfertigter Schlag war, darf man halt eigentlich nicht, ist liegen geblieben, hat halt so ein bisschen so, weiß ich nicht, getan, vielleicht war er auch wirklich ein bisschen angeschlagen, weiß ich nicht, auf jeden Fall hat es wehgetan. Der Ringrichter hat es anscheinend nicht so richtig gesehen, weil eigentlich würde das ja zu einer Disqualifikation führen, der wurde ausgezählt, weil er ist ja dann K.O. gegangen, der Ringrichter hat ihn ausgezählt. Eigentlich gerechtfertigterweise hätte er eigentlich den Kampf verlieren müssen. Es war eigentlich eine Disqualifikation, wurde halt vom Ringrichter falsch gesehen, konnte er vielleicht nicht richtig sehen, weil er blöd stand und so, aber ja, keine Ahnung. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, Jesse Mayo darauf spekuliert hat, halt, dass er das dann geschenkt kriegt, quasi diesen Sieg, weil danach war er sehr schnell wieder fit, also der war jetzt auch nicht wirklich richtig hurt.
So, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Die fand in Deutschland statt, im Argon Sportpark in Berlin. Da war eine Veranstaltung gewesen von, wer hätte es gedacht, Argon Sports. Die konnte man sich für 1 € im Stream angucken. Samira, welcher Kampf war denn deiner Meinung nach so der Sehenswerte dieser Veranstaltung, die ja das erste Mal von Argon selber übertragen wurde?
Naja, der spektakulärste Kampf, kann man vielleicht sagen, war von Thomas Piccirillo gegen Adam Amkadov. Oder wie Matthias Preuß sagen würde, Piccirillo, hat er immer gesagt. Das war auch lustig.
Ich finde es immer super, wenn der Matthias Preuß georgische Boxer ankämpft. Und da kommt er jetzt in den Ring, Matteo Bakuschwili.
Ja, das, ach nee, ich mag den ja. Also
ich auch. Fall. Das war kein.
Nee, aber Hate. Ich fand's lustig. Er hat halt von vorne bis hinten die ganze Zeit Piccirillo statt Piccirillo gesagt, obwohl es mit Doppel-L. Aber egal, er hat sich das wahrscheinlich falsch angewöhnt. Aber der Kampf war auf jeden Fall sehr sehenswert, weil Piccirillo ist eh wie so ein wie so ein aufstrebender Boxer, den man davor gar nicht wahrgenommen hat. Ich meine, Argon hat ihn ja dann später auch verpflichtet. Er hatte ja schon mal gegen Amkadov gewonnen nach Punkten. 2020 am 12.06. Das war sozusagen das Rematch. Dann hat er danach gegen Vincenzo Gualtieri auch von Argon geboxt. Der Kampf ist dann mit einer MD umstritten ausgegangen. Für mich hat diesen Kampf auch Piccirillo eigentlich gewonnen. Quasi wurde er da schon um seinen Sieg gebracht. Also für mich, nach meiner Scorecard. Ja, dann kam halt jetzt der zweite Kampf gegen Amkadov. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass er da wieder das Ding gewinnt. Jetzt vorzeitig war natürlich noch konnte man jetzt nicht so genau wissen, aber Amkadov, der war auf jeden Fall fitter vielleicht als im ersten Kampf, aber er hat halt überpilzt, also der hat zu viel gemacht am Anfang, er war sehr beweglich, hat sich gut bewegt, aber es war halt sehr fast schon vorherzusehen, dass er da nicht so lang 10 Runden so ein hohes Tempo gehen kann. Der ist extrem hohes Tempo gegangen. Deswegen hat er sich auch so die erste Runde gesichert, die dritte, die vierte, die fünfte. Dann kam der Einbruch so ein bisschen. Also dann hat Piccirillo kam er. Er hat sich ihn ausgeguckt. Und Piccirillo hat immer so ein bisschen langsamer angefangen. Der ist immer in der zweiten Kampfeshälfte der stärkere Boxer. So ist halt so. Er kam dann so und hat dann einfach den Kampf gemacht. Ne? Der war müde am Kadoff. Und da hat man halt irgendwann gesehen, oh, jetzt nimmt er immer mehr Schläge. So, es wird immer gefährlicher, wenn er stehen bleibt, vielleicht so in der Ecke. Und ja, mit dem rechten Haken wurde er dann in der 9. Runde extrem hart K.O. geschlagen. Also der ist ja so umgefallen wie Manny Pacquiao oder seine Mal. Also richtig so seitlich und ist richtig lange liegen geblieben. Also das war wirklich schon krass, aber das war halt auch die Erschöpfung und er hat den Schlag nicht sehen kommen. Also er wurde halt schon vorher, schon in der 8. Runde war es halt für ihn Überlebenskampf, so musste man halt so sagen. Er war halt fertig so und man hat nur noch darauf gewartet, wann geht er jetzt K.O. Er steckt halt nur noch ein. Und ich finde, dass die Ecke einfach hätte früher das Handtuch werfen können oder müssen, weil dann hätten sie halt diesen schweren K.O. Verhindern können. Der kam dann auch ins Krankenhaus auf einer Trage und so. Also der hat sich jetzt auch nicht so schnell erholt. Später wurde dann zum Glück noch gesagt, dass es ihm besser geht und so. Aber es war halt unnötig, weil der boxt halt noch wie so ein Amateur halt. Der ist auch noch sehr, sehr jung. Er ist 21 so und boah, der Kampf, das ist zu hart. So jetzt 2 Niederlagen hintereinander, weiß nicht, ob der wirklich noch lange bei Argon bleibt. Also ich glaube, es kann auch sein, dass seine Karriere jetzt vielleicht auch so ein bisschen vorbei ist. Also kann ich mir gut vorstellen. Seine K.O.-Quote ist jetzt 11,11. Also das ist halt auch niedrig. Er boxt halt wie ein Amateur. Extrem hohes Tempo. Ersten Runden schafft er noch, aber dann bricht er halt ein. So, der ist noch nicht umgestellt. Das haben sie irgendwie nicht gepackt, ihn da gut umzustellen, seinen Stil. Also das war auf jeden Fall sehenswert. Ansonsten
zu Handtuchwerfen kommen wir später auch noch.
Ja, ansonsten kann ich ja noch mal, was gibt's noch zu sagen? Ja, dann kann ich noch mal die Veranstaltung so zusammenfassen. Der Stream hat auf jeden Fall gut funktioniert. Matthias Preuß hat kommentiert, haben wir schon gesagt. Co-Kommentator war Michael Kur, ein, weiß ich nicht, Berliner, wie soll man sagen?
Geschäftsmann.
Fast schon Promi. YouTuber, Ex-Boxer, Kickbox-Weltmeister. Ja, und Sicherheitschef kennen wahrscheinlich einige, auch sehr ungewöhnlich, finde ich, als Kommentator, obwohl er natürlich Kampfsporterfahrung hat. War manchmal ganz witzig, weil er oft dann so sagt, was er denkt so manchmal. Aber man hat halt so gemerkt, so boxerisch ist er jetzt aktuell nicht so auf dem Laufenden, weil er mir einfach viel zu oft so von Weltspitze geredet hat bei Kämpfen, die damit nicht so wirklich viel zu tun haben. Und er hat irgendwie auch viel zu wenig so die Boxer analysiert, wie ich halt dachte, wie das halt ein Boxer eigentlich macht. Also er ist jetzt kein Henry Maske, der da sitzt und wirklich das analysiert, sondern er hat halt so ein bisschen, ja, so auch viele Fragen an Matthias Preuß gestellt. Er hat jetzt nicht so viel beigetragen für Leute, die sich mit Boxen auskennen, dass man da von ihm so viel gelernt hat, aber muss er vielleicht auch nicht. Trotzdem war es ganz witzig. Dann hatten sie irgendwie zwischendurch noch so ein Show-Act von so einer Artistenschule, haben halt ein bisschen probiert, so das Event ein bisschen groß aufzubauen. Der Stream hat ruckelfrei funktioniert, war alles gut. In der Pause gab es manchmal so einen Hintergrund, so haben sie auch gut gemacht, musste man manchmal ab und zu warten. Aber war okay, sagen wir mal so. Das Einzige, der Ringsprecher, ja, hätten sie den Ton ein bisschen besser einstellen sollen, von seinem Mikro war ein bisschen nervig so. Aber sonst, sagen wir mal so, es war ganz gut gemacht. Man kann sich verbessern, aber fand es in Ordnung. Fabian Thiemke hat da noch geboxt. Ja, weil da kann man ganz schnell sagen, gegen Ukrainer Taras Oleksijenko. 8 Runden, jede Runde hat Fabian Thiemke gewonnen, gab es keine Überraschung, eindeutiger Punktsieger. Ja, guter Mann, Fabian Thiemke, sehr talentierter Boxer. Ja, muss halt ein bisschen aktiver werden, mehr boxen. Sonst kann man noch sagen, was der Hauptkampf war. Haro Matevosyan gegen Stefano Castellucci. Das war der Hauptkampf, glaube ich, auch nur, weil es da um den vakanten IBF Interconti-Titel im Superweltergewicht ging, weil eigentlich, finde ich, sind die beiden Boxer ein bisschen zu unbekannt für den Hauptkampf, weiß ich nicht. Also ich finde, da war er dann vielleicht entweder Piccirillo der Hauptkampf oder Vincenzo oder William Scull, weiß nicht, finde ich ein bisschen besser. Auf jeden Fall, Matevosyan hat in der 4. Runde durch K.O. gewonnen. Castellucci, also weil Castellucci, den erkannte man ja schon so ein bisschen, aber dieser Kampf war ja, ich glaube, Timo Habeckhorst war in der Ecke. Der hat da nicht so einen guten Job gemacht, weil Castellucci da ziemlich vermöbelt war, wurde. Der hat ja auch schon vorher gegen Jack Kulkai mal geboxt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und Jack Kulkai sah in diesem Kampf nicht so gut aus gegen Castellucci. Da dachte man so, Kulkai hat ja einen ganz schön schlechten Tag, weil so stark ist dieser Castellucci jetzt nun eigentlich auch nicht. Also er sah einfach nicht so gut aus. Zwar hat er natürlich deutlich gewonnen, aber Jack Kulkai sah nicht so gut aus wie Matevosyan gegen Castellucci, muss man sagen. Haro Matevosyan hat jede Runde dominiert, hat den auseinandergenommen und hat ihn auch niedergeschlagen dann schon in der dritten Runde. Da dachte man schon, ja, okay, das kann man jetzt schon fast aufhören. So, der hatte eh keine Chance, auch durch seinen Stil und so, wie so ein Journeyman aus Italien halt. Der hat so ungefähr so geboxt. Und dann in der vierten Runde, da ist der dreimal zu Boden gegangen. Also dann noch dazu. Und so lange brauchte Timo Kabikost, um diesen Kampf abzubrechen. Der hat den Kampf erst abgebrochen nach dem dritten Niederschlag. Der hat ihn die ganze Zeit immer wieder angezählt, obwohl er keine Chance hatte. Und er wurde ja auch schon in der zweiten Runde zweimal angezählt. Also der ist insgesamt hier, weiß ich nicht, 6-mal oder so runtergegangen in diesem Kampf. Und es ging immer wieder weiter. Und du dachtest dir so, er ist ja irgendwie masochistisch veranlagt. Warum bricht er diesen scheiß Kampf nicht endlich ab? Also es hat auch gar keinen Sinn. Der hat auch keine Chance, ist 100-mal runtergegangen. Warum lässt er das weiterlaufen? Also da habe ich mich echt aufgeregt. Das fand ich unnötig. Der hatte null Chance, hätte man sofort abbrechen müssen. Ja, William Skull, jede Runde gewonnen gegen Gino Kantas. Kickboxer hat fast nichts gemacht. William Skull, natürlich sehr perfekter Techniker. Mir ist er ein bisschen zu defensiv, aber er kam dann immer besser rein, hat immer mehr gemacht. So. Ich glaube, er hat auch nicht alles so gezeigt, was er kann, weil der Gegner einfach zu schlecht war. Dann macht es, glaube ich, auch nicht so viel Spaß immer. Aber der Gegner konnte ihn wirklich gar nichts. Der hat fast nichts gemacht, also weiß ich nicht. Also war einfach ein kompakter Boxer, körperlich unterlegen, aber hat nur eingesteckt jede Runde. 120, 108. Habe ich gepunktet. Punktrichter haben manche aus Mitleid wahrscheinlich dann hier noch zwei 118, 110, einer 119, 109. Weiß ich nicht, welche Runde Dino Kantas da bei denen gewonnen haben soll. Und starken Kampf hat auf jeden Fall noch Vincenzo gemacht. Nach Punkten gewonnen. Bei mir 118, 110, recht klar. Punktrichter haben es eigentlich auch recht klar gesehen. War echt ein guter Kampf. Vincenzo sehr stark, stärker als bei seinem letzten Kampf gegen Piccirillo, sah er halt nicht so gut aus, hat jetzt dominiert, eigentlich fast jede Runde, vielleicht hat er zwei abgegeben, die fünfte und die elfte, da kann man diskutieren, so, trotzdem physisch viel stärker, hat sich mehr auf den Profistil eingestellt, hat echt Power gegeben und mir hat er sehr gut gefallen, also muss man echt sagen, sehr guter Kampf. Und dann noch Jama Saidi, kann man auch nur kurz erwähnen, jede Runde gewonnen, war halt auch nicht so spannend, so 100-90, einstimmiger Punktsieger gegen den Finnen, wie ist der, Tomi Silvenoinen, irgendwie so, aber ja, war jetzt auch nichts Besonderes, sagen wir mal so, das war halt alles so klar, sagen wir mal so, es hat sich dann doch schon in die Länge gezogen, also ich hätte mir ein paar kürzere Kämpfe dann doch eher gewünscht, weil wenn die alle so über die Runden gehen und dann jede Runde die Heimboxer so gewinnen, ohne dass es auf Augenhöhe ist, dann ist es halt doch schon echt öde irgendwann, selbst wenn man Boxen liebt, aber es ist dann doch, das Matchmaking ist eigentlich ganz okay gewesen, aber William Skull hat einen viel zu schlechten Gegner. Also wenn man dem was zutraut, müsste er viel bessere Leute boxen, wirklich. Also der lacht sich ja tot über so einen Gegner. Das ist halt wirklich, das geht eigentlich gar nicht. Ja.
Dann kommen wir zu der Hauptveranstaltung dieses Wochenendes. Hauptveranstaltung, auch ein guter Begriff. Aber der größte Kampf, theoretisch, dieses Wochenendes. Und der fand in den USA statt, in Miami im Hard Rock Stadium. Und dort kämpfte Saul Alvarez, für viele die Nummer 1 in der Pound-for-Pound-Weltrangliste, gegen den Türken Avni Yildirim um den Titel, der im Supermittelgewicht nach Version der WBC und WBA. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja schon gefragt, warum? Na, der Kampf hat jetzt da nicht so eine Antwort drauf gegeben. Ich bin heute Morgen, also wir nehmen ja heute am 28.02. zur Zeit 14.15 Uhr, diese Folge auf und heute Morgen um kurz vor 6 oder so bin ich mal wach geworden und denke, guckst du jetzt rein, Handy rausgeholt und siehe da, gerade da lief der Kampf, es begann die zweite Runde und es hatte für mich irgendwie was von so einer Trainingseinheit gehabt. Yildirim stand mit Doppeldeckung vor ihm und vor Alvarez und Alvarez hat quasi mal so sämtliche Manöver ausprobiert, wie breche ich eine Deckung auf? Unter anderem mit 20 Uppercuts. Gefühlt. Und das sah für mich eher wie so eine Probeeinheit aus, als wie als eine wirkliche Weltmeisterschaft. Und in der dritten Runde hat das schon so weit Wirkung hinterlassen, dass Alvarez mit einer linken und dann einer gerade durchgezogenen rechten Yildirim auch einmal auf die Bretter geschickt hat. Und das sah auch ganz gut aus, muss ich sagen. Also Yildirim machte zwar so den Anschein, dass gesagt hat, war nicht so schlimm. Aber anscheinend war es wohl doch so schlimm, dass er dann nicht zur vierten Runde angetreten ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich muss dazu auch sagen, ich habe natürlich heute Morgen nachts um 17:45 oder so dann auch ohne Ton geguckt, weil ich meine Freundin nicht aufwecken wollte, die neben mir schlief. Ich weiß jetzt nicht, was der Trainer Diaz zu Yildirim gesagt hat, aber irgendwas muss wohl als Antwort gekommen sein, dass er gesagt hat, ich kämpfe nicht mehr oder der Kampf wird abgebrochen. Kannst du mir was dazu sagen, Eugen?
Nicht wirklich, ich fand es ja auch ein bisschen merkwürdig. Also die eine harte Hand ans Kinn war natürlich schon richtig krass. Also da hat er schon gut gefressen. Und ich denke, das hat ihn einfach dann auch dazu bewegt, aufzugeben, weil der war irgendwie teilnahmslos in der Ecke, hat seinen Coach ignoriert, mehr oder weniger. Und dann hat man zu Recht aufgegeben. Sonst kann man sicherlich, weiß ich nicht, das war, was man erwarten konnte. Ne? Ich meine, Yildirim ist halt. Was will man denn von jemandem erwarten, der irgendwie gegen Eubank in der dritten Runde K.O. geht und nicht TKO, sondern K.O. geht?
Kalt K.O.
Ja, dann hat er seinen letzten Sieg umstritten gegen einen Lolenga Mock, der weiß was ich wie alt war und schon x Niederlagen hatte im Rekord. Boah, also der ist ja uralt. Das ist ja unfassbar gewesen. Also, und danach verloren gegen die Rell. Ja, und das ist so seine Qualifikation gewesen als Pflichtherausforderer.
Und die Rell selber hat ja auch an diesem Wochenende gekämpft und hat es auch, glaube ich, nur zu einem geteilten Unentschieden geschafft.
Ja.
Oder mehr als Unentschieden.
Die Ansetzung war eine Frechheit, kann man nicht anders sagen. Gerade schon skandalös, dass der Pound-for-Pound-Gott viele so einen Mann wie Yildirim boxt, der jetzt, hat der überhaupt Euro-Level? Ich würde sagen, der nicht mal Euro-Level hat, der irgendwo so, ja, solide, was ist das, Journeyman, der ist ja im Grunde vom Boxerischen nicht mehr. Und der absolut relativ wenig Skill hat, auch wenn er sich irgendwie türkischer Tyson oder Mr. Robot oder wie auch immer nennt, aber die Power ist halt auch nicht wirklich so da. In der zweiten Runde hat er eine Hand geschlagen, die mir gefallen hat, der Yildirim. Auch hat er auch den Canelo getroffen. Das fand ich, hat mich überzeugt, das war gut, aber sonst kann man sagen, okay, Leistung von Yildirim. Wie gesagt, die eine Hand war nicht schlecht, da hätte ich so nicht gedacht, aber ja, sonst stand er mit Doppeldeckung da, wie ein Sandsack, ne? Hat sein Geld abgeholt, ja. Aber das sind natürlich diese Kämpfe, auch wenn es natürlich jetzt ein absoluter Stay-Busy-Kampf ist für Alvarez und hat er eben so schnell eingeschoben. Und der Kampf gegen Saunders steht jetzt an.
Am 8. Mai.
Ja. Aber das
Hashtag Werbung.
Ja. Aber dass es überhaupt diesen Kampf gegeben hat, ist und bleibt eine einzige Frechheit. Man hat genau das bekommen, was zu erwarten war. Ich hätte vielleicht gedacht, dass Alvarez vielleicht sogar noch schneller macht. Aber es ist einfach absolut chancenlos. Null Chance.
Ja, vor allem hat er sich, hart finde ich ja auch, vor allem, er hat ihn jetzt 3 Runden geboxt und zur vierten ist er nicht angetreten und in diesen 3 Runden hat er sich noch nicht mal verausgabt.
Nein, er hat einfach alles mal ausprobiert, jede Hand mal geschlagen, wie du schon gesagt hast.
Und so eine Übungseinheit, so, jetzt gucken wir mal, ich schläge jetzt mal nicht zum Kopf oder nicht gerade zum Kopf, sondern einfach mal, ich guck mal, was ich alles mit Haken machen kann. Und das hat er getan und das hat geklappt.
Ja, aber das ist ja, weiß ich nicht. Manchester City spielt morgen auch nicht im Champions-League-Finale gegen irgendeinen Kreisliga-Verein oder gegen irgendwelche alte Herren. Das sind ja solche Unterschiede vom Können her. Yildirim hat absolut nichts gegen Alvarez im Ring zu suchen. Das ist ein Skandal, dass es diesen Kampf überhaupt gegeben hat. Das braucht die Welt nicht. Ich find,
vor allen Dingen als Pflicht heraus bei der WBC, ja, ne? Also das ist halt nur, weil das kann man wirklich, auch wenn Leute versuchen, das zu rechtfertigen, man kann das wirklich nichts verrechtfertigen. Also nicht mit seinem Kampfrekord, das kann man einfach nicht rechtfertigen. So. Also ich nicht, also ich weiß nicht, was die Leute da sehen, aber egal, ich sehe da nichts, womit das gerechtfertigt ist. Und ich kann euch noch was zu dem Ende sagen, ich habe das mit Ton gehört, die haben es dann halt auch später noch gesagt, die haben es dann noch in Zeitlupe gesagt, das war ein alter Bekannter, der den Kampf abgebrochen hat. Ihr könnt ja mal raten, wir hatten ihn schon mal im Interview.
Echt? Der hat den abgebrochen? Der? Echt?
Ahmet Öner hat den Kampf abgebrochen. Er wurde eingeblendet in der Pause, weil da wurde auch gesagt, Joe Diaz ist ja der Trainer von Afni Yildirim, sein neuer Trainer. Und er hat ihm in der Ecke gesagt, so in der dritten, also nach der dritten Runde da irgendwie, ich gebe dir noch eine Runde, dann breche ich den Kampf ab. Und dann kam Ahmet Öner von unten und hat gesagt, Schluss so ungefähr, hat dem Trainer signalisiert, wir hören jetzt auf. Und dann hat der Trainer sozusagen danach aufgegeben. Also so sah das halt dann im Video aus.
Ja. Stimmt, ich habe den Öner in der dritten, in der Pause von dritte auf vierte, habe ich den auch unten rechts im Bildrand gesehen, wie der da am Ring stand.
Aber da muss ich sagen, das ist erstmal Respekt, dass er das gemacht hat. Afni Yildirim ist, glaube ich, so, der hätte von sich aus nicht aufgegeben. Ich glaube, das passt nicht zu seinem, ja, zu, also Mentalität. Das würde er nicht, zu seinem Kampfstil, egal was da passiert. Ich glaube, der hätte da weitergemacht. Ich fand es aber auch nicht schlecht von Afni Yildirim, von Öner, weil man hat einfach gesehen, der hat mit seinem Stil einfach, der hat keine Chance. Also natürlich, der war ein bisschen beweglicher als sonst vielleicht, aber trotzdem so limitiert. Canelo hätte den in der ersten Runde zerstören können, wenn er gewollt hätte. Der hat den so bombardiert mit Körpertreffern, da wusste man schon, der Kampf kann ja gar nicht 12 Runden gehen. Diese Körpertreffer kann ja keiner einstecken, so lange. Also das ist da wirklich mörderisch gewesen. Das war so krass, einfach unglaublich.
Und die Uppercuts von dem, die waren wirklich verdammt gut.
Ja, genau. Und Afni Yildirim immer mit seinem Kopf schön nach vorne rein in den Mann und schön die Uppercuts fressen. So immer weiter, ohne nur vor dem Gegner stehen bleiben, bloß nicht weggehen, alles kassieren, was es gibt. So, das ist ja so ungesund. Also ich war froh, dass der Kampf dann auch vorbei war, ehrlich gesagt. So.
Ich glaube, damit haben wir auch alles zu diesem Kampf gesagt. Ich würde sagen,
TKO Runde 3, genau. Durch Aufgabe.
Dann würde ich sagen, kommen wir nämlich noch eben zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da gibt es jetzt keine wirklich großen Kämpfe, einen kleinen Kampf, den man vielleicht nicht unbedingt gucken muss, aber wir erwähnen ihn jetzt mal. Wäre der Kampf im Superweltergewicht gegen Ted Cheeseman gegen James Metcalf um den vakanten britischen Superweltertitel. Den erwähnen wir jetzt eigentlich auch nur, weil er zu sehen ist auf The Zone. Und ich denke mal, der Großteil unserer Hörer hat ein The Zone-Abo, um halt die großen Kämpfe halt auch zu gucken. Man kann diesen Kampf sich also angucken, ob wir jetzt in der nächsten Folge drauf eingehen werden. Schauen wir mal. Größere Namen haben wir jetzt so in der Vorschau nicht. Zu erwähnen wäre natürlich Tony Yoka gegen Joel Tamwe-Jacko um den vakanten EBU Schwergewichtstitel. Der findet statt in Frankreich, in Nantes. Das ist ein Zwei-Sterne-Kampf. Ja, kann man sich angucken. Dann hätten wir noch Clarissa Shields gegen Marie-Yves Dicker im Dort Federal Event Center in Flint, Michigan. Dort kämpft, muss man ja schon wirklich sagen, eine der besten Frauenboxer der Welt im Superweltergewicht um den Titel der WBC, IBF, WBO und WBA. Ist ein Vier-Sterne-Kampf. Könnte interessant werden. Marie-Yves Dicker selber, eine kanadische Boxerin, ist noch ungeschlagen, hat 17 Siege, hat allerdings 0 K.O.s gehabt. Andererseits, Clarissa Shields selber ist jetzt auch nicht so das K.O.-Monster. Von ihren 10 Siegen hat sie 2 K.O.s geschafft. Nichtsdestotrotz dürfte das auf jeden Fall ein sehr interessanter Frauenkampf werden.
Ja, ich kann nur kurz was dazu sagen. Ich kannte halt die Kehr jetzt auch nicht so wirklich. Deswegen habe ich kurz mal reingeguckt in ihren Kampf gegen Michaela Lauren, den sie ja dann recht klar nach Punkten gewonnen hat. Aber das wird eine leichte Aufgabe für Clarissa Shields. Auch wenn ihr Kampfrekord gut aussieht, so 17-0-0. Ja, das sieht erstmal gut aus, aber technisch ist sie okay. Aber die ist echt klassenweit entfernt von Clarissa Shields. Die ist einfach technisch nicht so gut ausgebildet. Ja, fast alle, aber sie auch besonders. Sie sieht halt nicht richtig aus wie so eine richtige Profiboxerin. Und sie hatte auch schon Probleme mit dem Druck von Michaela Lauren, selbst wenn sie den Kampf da gewonnen hat. Aber sie sah immer schlecht aus, wenn die auf sie zukam und so. Und ach, das wird easy work für Clarissa Shields. Punktsieg wahrscheinlich, schlechtestenfalls Punktsieg, fast jede Runde gewonnen. Und also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen.
Damit hätten wir dann die Vorschau abgeschlossen. Kommen wir zu den Nachrichten.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Da hätten wir zum Beispiel als Nachricht, dass Sarah Bormann unterschreibt bei einen Vertrag bei Petkus Boxing Promotion. Jetzt muss ich aber mal kurz fragen, wer ist das?
Kennst du nicht Babyface Sarah Bormann? Die ist die GBU, WWF und WIBF Weltmeisterin.
Ich kenne nicht alles.
Nein, das war jetzt auch, ich meine, heutzutage, man sieht die halt auch die Kämpfe kaum noch irgendwo im Fernsehen, dass man die ja zufällig kennen muss. Sie kommt auf jeden Fall aus Niederau bei Hanau, ist 30 Jahre alt, ist jetzt bei Petkovic, also auch mit Christina Hammer, die ist ja auch wieder zu Petkovic gewechselt. Ne, die war ja kurzzeitig in Hamburg, ist ein bisschen umher, ja, ist jetzt wieder bei Petko im Süden. Hat jetzt quasi dann zwei Frauen unter Vertrag. Ja, muss man sehen, was sie daraus machen. Ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Es gibt ja nicht mehr so viele Frauen so irgendwie im Boxen. Aber anscheinend haben sie da irgendwelche Pläne, wollen sie aufbauen. Ja, muss man mal sehen, inwieweit oder wo das dann auch zu sehen sein wird, ob man das sehen kann, wäre ja schön. Ja, kann man sich angucken dann.
Apropos sehen. Eine Pursebit wurde entschieden, und zwar die Fächer Sports Management Agentur steigert den IBF Eliminator für Schwedenko gegen Schwedenko gegen Jerbosinulli für $301.588. Auch nicht interessant, dass man jetzt, sag mal, deutsche Promoter oder Agenturen auch mal wieder jetzt Pursebits für sich entscheiden. Das hat man ja eher selten. Allerdings knapp $300.000 ist jetzt auch nicht so viel. Und wenn man mal guckt, das Gebot übertraf das Angebot von Suleiman Promotions, die Jerbosinulli vertreten. Die haben nur $180.000 geboten. Also vielleicht nochmal auf die Anfangsfrage von dem einem Hörer zurückzukommen. Ja, so viel verdient man heutzutage als Profi. Weil wenn man überlegt, mit 300.000, was da selbst wenn man das dann selbst 50-50 aufnimmt, dann bleiben noch 150 für jeden übrig. So die 150 kommen aber nicht 1:1 beim Boxer an. Da kommen noch mal ganz viele zu, die dann
Steuern, Trainer bezahlen,
Promoter, Arzt, weiß der Geier, was davon alles mitbezahlt wird. Also so viel bleibt da auch nicht mehr kleben. Aber die größte Nachricht aus deutscher Sicht, naja, theoretisch, wäre, wir nehmen ja heute am 28.02. auf, dass heute Run Fighting eingestellt wird. Diese Meldung wurde vor 2 Tagen auf Twitter und auf Instagram auf jeden Fall geteilt. Run Fighting schreibt auf seiner Homepage, das können wir jedenfalls heute sehen, wie das jetzt in den nächsten Tagen ist, weiß ich nicht, aber soweit ich weiß, wird wohl der Instagram und der Twitter-Account waren wohl auch eingestellt. Und die schreiben am 26.02. auf ihrer Homepage runfighting.de: Hallo Kampfsportfreunde, wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, runfighting.de und runfighting YouTube-Channel sowie Social-Media-Kanäle auf Facebook, Twitter und Instagram ab März nicht mehr weiter zu betreiben. Monatliche Beiträge werden selbstverständlich nicht mehr eingezogen. Eure Einzugsermächtigung erlischt zum 28. Februar. Wie bisher findet ihr auf run.de alle News aus der Welt des Sports, von McGregor, Joshua und Tyson bis zu NFL, Fußball und Bundesliga und mehrere spannende Motorsport-Rennserien. Danke für eure Treue der letzten Jahre, euer runfighting.de-Team.
Ja. War abzusehen, oder? Also ich weiß nicht, also für mich haben die für den deutschen Boxsport auch nichts mehr getan, dass sie da irgendwie gute Quoten oder so irgendwie bekommen könnten. Also sie haben nichts Aktuelles mehr übertragen, keine aktuellen Boxkämpfe, man konnte nur noch irgendwelche sehr alten Kämpfe gucken, die teilweise neu kommentiert wurden, was aber langweilig ist. Also ich meine, die kannst du dir auch kostenlos woanders angucken, mit dem Originalkommentar vielleicht sogar. Also ich finde, da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass man vielleicht weniger Abos hat, ne? Oder dass sich finanziell sich nicht lohnt. Also mich haben die nicht mehr angesprochen. So, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe da seit Ewigkeit nicht mehr irgendwie geguckt, was da läuft, weil ich wusste, die übertragen eh keine Boxveranstaltung.
Die haben schon Veranstaltungen übertragen, so ist es nicht. Allerdings war das jetzt auch nichts Großes, was mich jetzt meistens, also ich würde mal fast sagen, in 9/10 der Fälle, der hat es mich auch einfach nicht interessiert. Dann waren das dann irgendwelche Petco-Veranstaltungen oder Kleinring-Veranstaltungen und dann soll man dafür ein paar Euro bezahlen. Ja, so sehr interessiert es mich dann aber dann doch nicht, dass ich sage, ich bezahle das. Wobei ich jetzt, also einerseits, ja, es ist für mich verständlich, dass das jetzt zu Ende ist, weil wenn du halt da einfach nichts mehr anbieten kannst und das halt auch kaum dann dadurch einer nutzt, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, das weiter zu betreiben. Schade finde ich es als solches schon, weil ich denke halt immer noch mal so an die Anfangszeit zurück, als das noch halt auch so eine Art Personalunion mit den Sportveranstaltungen, also den Boxveranstaltungen auf RAN selber, beziehungsweise auf Sat.1 selber waren. Da konntest du zum Beispiel auf RAN Fighting dir die Undercards zum Beispiel noch live im Stream angucken, bevor der Hauptkampf und so anfing. Erinnert euch mal daran, wie damals teilweise dann uns schon nachmittags getroffen haben, haben angefangen, die Undercard zu gucken, bis dann der Hauptkampf übertragen wurde. Ich werde gerade schon so ein bisschen, ja, wie sagt man, nicht mehr dann gut, aber so die alten Zeiten, obwohl es gerade mal 5-6 Jahre her ist.
Nostalgisch.
Nostalgisch, so, danke. Das, ne, war der Begriff, der mir fehlte.
Ja, die haben, also die besten Events, die sie zuletzt übertragen haben, war halt die World Boxing Super Series und das ist ja auch schon echt lange her, so mit Eubank zum Beispiel Abraham oder hier Groves hatten die, dann hatten sie Usyk, das ist aber auch alles schon so lange her, 2018 und dann zuletzt irgendwie, was hier Tipps, die kennt man alle nicht hier, Arsen Gulam Marijan versus Kane Watts da irgendwie 2019, Katharina Tanders versus Danila Ramos 2019. Also ich habe gefühlt da gar nichts mehr Interessantes gesehen, was sie angeboten haben. Und ich meine, andere Plattformen, zuletzt hat Petco zum Beispiel auch bei Fight24, glaube ich, wurde der auch eher übertragen, gar nicht mehr bei RAN Fighting. Das heißt, sie haben irgendwie sich auch nicht mehr die Veranstaltungen irgendwie sichern können. Das liegt, glaube ich, wahrscheinlich auch eher daran. Ich weiß nicht, ob das jetzt, es wird sich halt finanziell nicht mehr gelohnt haben, aber das wird sich da ja dann auf alle Plattformen, ne, niederschlagen. Ob wenn das Interesse am Kampfsport zurückgeht oder die Boxen nicht mehr so geguckt wird, dann wird es nicht nur bei RAN Fighting so sein, sondern dann wird es auch die anderen Plattformen, die werden es ja auch so empfinden, oder? Ist ja dann ein allgemeines Phänomen.
Jedenfalls in der Größenordnung. Es ist halt nur schade, weil RAN Fighting ja eigentlich vielversprechend gestartet ist und dann, ja, am
es
Ende
war mal
leider
gut,
dann
ja
ein bisschen abgeschmiert ist. Ich denke, der Eugen sieht das ähnlich.
Das ist ja nicht schade, ne? Ich meine, man hat ja groß angekündigt, dass die ganzen deutschen Kämpfe kommen, aber es ist irgendwie alles ja nicht ansatzweise so gekommen, wie man das irgendwie vermuten konnte, ne? Oder wie man das sich hätte gewünscht, weil ich weiß nicht, woran es dann gehapert ist, aber ja, ich denke, da hat man einfach auch dann viel verpasst in den entscheidenden Situationen. Ne? Irgendwie Sturm Abraham oder sowas hätte man vielleicht auch alles machen können, aber irgendwie.
Ja, das höchste der Gefühle war dann irgendwie dazu. Sturm Stieglitz und Brämer gegen Conny Konrad. Das waren ja so die größten deutschen Kämpfe, die gemacht wurden.
Ja. Ist irgendwie traurig, ne? Weil man, es war ja so die Nach-Saulandszeit und man hatte irgendwie, ist da mit Ambitionen gestartet, aber ja, irgendwie lief da nichts mehr zusammen. Das ist schade, dass ich das irgendwie dann relativ schnell erledigt hatte, ne? Weil ich hatte schon etwas größere Erwartungen, aber irgendwie.
Ja, vor allem Hoffnung, ne?
Ja, Hoffnung, Erwartung. Aber es wurde ja alles dem nie so gerecht, ne? Das ist echt traurig.
Was cool war am Anfang, war ja, dass die dann teilweise auch so ein paar Cards aus dem Ausland auf RAN Fighting übertragen haben. Ich erinnere dich nur mal an diese eine Card, die lief, glaube ich, mittwochs aus Russland, wo Alexander Povetkin und so geboxt haben, wo diese ganzen super Russen geboxt haben. Die war ja klasse gewesen. Wo, ich glaube, das war ja auch die Card, wo der Kudryashov, glaube ich, seine erste Niederlage eingefahren hatte. Die wurde da damals auch übertragen.
Ja, aber irgendwie hat man dann relativ schnell die Rechte nicht mehr gehabt für die großen Kämpfe und dann kam auch The Zone auf den Plan und ja, also irgendwie, ja, es ist irgendwie überhaupt nicht ansatzweise so gelaufen, wie man das so angekündigt hatte.
Ja, aber es liegt vielleicht auch nicht immer an der Plattform, ne? Also natürlich, die hatten halt die besten Voraussetzungen, um daraus echt einen Erfolg machen zu können, aber wer weiß, ne? Also die sind natürlich die übertragende Plattform, die hat ein gutes Team. Ich meine, da war ja früher auch noch Tobias Drews recht stark involviert. Aber wenn du halt die Boxer hast, ne, wenn du so einen Arthur Abraham hast und dann auch einen Felix Sturm und du versuchst den Kampf vielleicht zu machen und die Boxer wollen das nicht oder einer der Boxer will das nicht oder sagt immer, das ist zu wenig Geld oder so, die können die auch nicht zwingen. Ne? Ich glaube schon, dass sie das versucht haben, aber ich glaube, das ist halt an irgendwas gescheitert. Ne? Ein Management von den Boxern, einer hat gedacht, er kriegt irgendwann mal ein besseres Angebot oder kann noch mehr Geld rausschlagen und dann ist es halt alles irgendwann so nach hinten losgegangen. Ne? Das ist halt so... Da spielen immer so viele Leute mit rein, dass man dann immer sehr schwer sagen kann, wer das dann so wirklich verhindert hat.
Wir könnten ja die Folge so nennen, runfighting.de. Es ist nach hinten losgegangen.
Ja, alles war ja am Ende. Natürlich, die hatten auch natürlich gute Zeiten, die haben auch coole Sachen übertragen und darf man wirklich nicht vergessen.
Ja, keine Frage.
Aber am Ende ging es halt, ja, war halt abzusehen, dass sie da nichts mehr, also die haben da kein Herzblut mehr rein investiert, auch nichts, da die wollten auch nichts Großes mehr daraus machen, so, sonst hätten sie ja den Kampf aufgenommen mit den anderen Online-Streaming-Plattformen, ne? Das hätte man ja machen können, so. Die haben zumindest noch einen größeren Namen gehabt, so, aber wenn man da halt nichts mehr investiert, so, dann, ja, wollen sie es halt auch nicht.
Und am Ende liefen da ja dann auch eher so Sachen wie Kickboxen oder niederklassigere, glaube ich, Mixed-Martial-Arts-Sachen.
Genau, das hatte man ja als Boxfan auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt nicht mehr so viel Wert auf Boxen legen, sondern halt MMA und so Kickboxen jetzt so Vorrang geben und so war das ja dann irgendwie auch.
Was ja auch vielleicht sogar, so vielleicht gut Kickboxen, ist immer so, fand ich mal so, also nichts gegen den Sport, aber Kickboxen war immer so ein bisschen so wie der vernachlässigte Stiefbruder von Boxen. Viele Kickboxer haben auch gute Karrieren im Boxen eingeschlagen, aber die haben es glaube ich auch nur gemacht, weil man halt da mehr Geld verdienen konnte als im Kickboxen. Aber ich denke, der nächste große Markt wird halt das MMA sein und nach wird das halt so ein bisschen dem Boxen auch den Rang ablaufen. Aber auch da denke ich, da könnten wir mal irgendwann demnächst eine Sonderfolge drüber machen.
Ja, da haben wir auch genau so eine Frage noch bekommen von einem Hörer auf YouTube mit der UFC, MMA und so. Aber ich würde es trotzdem noch, also für Deutschland würde ich den Hype ein bisschen abflachen wollen. Ich glaube, das wird so ein bisschen überinterpretiert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man nimmt so den Hype aus Amerika und tut so, als wäre der in Deutschland auch so. Aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Also natürlich kennt man das einige mehr Leute, die sich so für MMA interessieren. Aber wenn, dann gucken sie halt auch nur die UFC und gehen auch nicht zu kleineren Veranstaltungen. Und dadurch halt, dass der Boxsport so irrelevant geworden ist, ist es halt gefühlt so fast schon auf einer Höhe. Aber im Endeffekt so viel Aufmerksamkeit kriegen jetzt die MMA-Kämpfer in Deutschland auch nicht wirklich. Also sind die irgendwelche Stars geworden? Also finde ich nicht so. Also, aber vielleicht findet es jemand anders. Aber kann man trotzdem mal drüber reden, ob das vielleicht irgendwann so wird, ne? Das, aber ich meine, so.
Ich denke mal, dass da auch, du darfst ja auch nicht, erstmal musst du auch so eine Kultur hier erstmal etablieren. Ich meine, UFC. Ja. Mixed Martial Arts ist jetzt auch noch eine relativ junge Sportart von vielleicht 30 Jahren. Diese 30 Jahre sind die USA oder ich nenne das jetzt mal Nord- und Südamerika, sind halt aber auch uns voraus. So, entsprechend ich kenne jetzt auch keinen großen britischen Mixed Martial Arts Kämpfer. Von daher denke ich schon, dass Europa da halt irgendwann nachziehen wird, bis es dann auch mal entsprechende Strukturen hat. Aber im Großen, denke ich, wird die Zukunft, jedenfalls in Amerika, bei der UFC liegen. Oder beim MMA als solchen.
Ja, weil es viel besser vermarktet wird. Ich würde nicht sagen, weil der Sport interessanter ist, sondern weil alles drumherum einfach besser ist. Ist halt echt so, alles drumherum ist einfach besser. So, die Show ist besser, die Organisation ist besser, die Leute sind unterhaltsamer. Dana White ist viel interessanter in einer Pressekonferenz als jeder Boxpromoter auf der ganzen Welt, so fast schon, muss man sagen. So,
außer Ahmed Öner.
Ja, genau, außer Ahmed Öner vielleicht, der haut einfach mal so Sachen raus.
Halt
oder
die Fresse!
Ja, oder beleidigt einfach mal so irgendwelche Boxpromoter und so, keine Ahnung. Der sagt einfach so, was er denkt. So, das gibt es im Boxen ja schon fast gar nicht mehr. So Leute, die irgendwie bisschen spalten und so, klar, so mit Floyd Mayweather und so, der hat auch die Leute gegen sich aufgebracht oder macht das auch manchmal noch so gerne, aber es ist gerade auch in Deutschland, das fehlt total, so jemanden, der irgendwie über den so geredet wird, also positiv wie negativ oder so, das ist einfach spannender. Oder kennt ihr einen, also würde euch jetzt ein MMA-Kämpfer so spontan Deutscher einfallen, also kennt ihr einen?
Nick noch was, aber...
Ja, siehst du, daran sieht man halt schon, wie...
Nick Heim. Das ist so ein ehemaliger Bundespolizist. Ja, genau, dieser ehemalige Bundespolizist.
Ja, aber ich meine nur so, deswegen, daran sieht man halt, dass die halt noch nicht im Mainstream angekommen sind. Also ich hatte...
Nein, UFC vielleicht, die Azaitas, aber sonst, das war es ja auch schon, ne? Also so irgendwie, so Kickboxen, MMA ist einfach ziemlich irrelevant, ne? Im Mainstream. Oder ja, für die meisten Leute.
Zumindest in der Rolle dann. Also natürlich hatte ich schon mehr mit denen zu tun. So, ich war auch schon bei der UFC zweimal in Deutschland. Es war auch richtig geil. So, ich habe auch schon Nick Hain so interviewt. Deswegen, also ich kenne den natürlich, aber ich meine trotzdem, die meisten kennen den halt nicht. So, und wenn, dann kennen sie ihn dadurch, dass er jetzt Pädophile auf seinem YouTube-Kanal jagt. So, weißt du, aus anderen Sachen. Oder dass er früher Polizist, ja, ist das so, musst du dir mal angucken. Kennst du das nicht? Guck mal seinen YouTube-Kanal
an.
Pedo-Hunters ist es, glaube ich.
Ich habe mal bei Facebook irgendwelche Posts von ihm gesehen, die mir. Ja, ich mag mir jetzt hier keine große Meinung jetzt bilden, aber es wirkte teils ein bisschen reaktionär auf mich. Ich so, nee, komm, brauche ich nicht. Aber ich habe mir das Gesamtwerk jetzt von ihm nicht zugute geführt.
Ja, ist so ein Team auf jeden Fall. Pedo-Hunters, jeder, der sich dafür interessiert. Also man merkt auf jeden Fall, dass er früher mal Polizist war, glaube ich. Das hat schon was damit zu tun auch. Ich meine, die Idee dahinter ist ja jetzt auch nicht, also er setzt sich ja nicht für was Schlechtes ein, so muss man so sagen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen umstritten, so das ganze Format. Aber jeder, der sich dafür interessiert, kann sich das ja mal bei YouTube.
Pedo-Hunters.
Aber der Name ist auf jeden Fall.
Der Name ist schon wirklich, boah.
Ja, umstritten vielleicht so, aber ja, Unterhaltung halt auch. Und Bloßstellung vielleicht teilweise und ja, keine Ahnung, ist halt ein sehr schwieriges Thema, also wirklich ein sehr schwieriges Thema.
Schließen wir es damit ab. Ja. Damit sind wir am Ende unserer aktuellen Folge angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.